Hier ist Radio DARC, die Stimme des Deutschen Amateurradioclubs e.V. Sie hören unsere wöchentlichen Sendungen über Kurzwelle, auf UKW, auf DAB+, sowie per Webstream und als Podcast. Auf Kurzwelle empfangen Sie uns immer sonntags um 11 Uhr Lokalzeit auf 9670 kHz aus Wooferton, England, sowie auf 6070 kHz. Wiederholungen gibt es täglich um 20 Uhr Lokalzeit auf 3955 kHz. Wir wünschen unseren Hörerinnen und Hörern in ganz Europa und dem Nahen Osten gute Unterhaltung mit Meldungen und Berichten aus der Welt der Funktechnik sowie störungsfreien Empfang mit S9++. Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, wir heißen Sie wieder ganz herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Radio DARC. Bei uns geht es um Technik und Wissenschaft und darum, was die Funkamateure in ihrem spannenden Hobby so alles machen. Durch die heutige Ausgabe führt sie, wie immer, Conny Farren, hier für Sie am Mikrofon. Was macht eigentlich die Faszination am Amateurfunk aus? Wer sind diese Menschen, die sich in ihrer Freizeit mit Elektronik und Funktechnik beschäftigen? Wir begeben uns in dieser Sendung auf eine Spurensuche. Und auf der Spur zu richtig tollen Super-Oldies führt auch kaum ein Weg an Radio DARC vorbei. Erinnern Sie sich, hier ist ein Rockklassiker aus dem Jahr 1972 und das in Shocking Blue aus den Niederlanden mit Inkpot.
News aus dem DARC. Wissen, was los ist im Verein.
Heute mit diesen Themen. Frequenzmesswettbewerb am frühen Karfreitag. Girls Day lockt am 3. April drei Mädchen zum DARC. Kanada plant arktisches Überhorizontradar und Hamcamp 2025. Jetzt anmelden. Am Mikrofon Conny Farren. Einige Dutzend Herzfrequenzgenauigkeit genügt für normalen Amateurfunkbetrieb völlig. Aber es kann Spaß machen, die eigene Ausrüstung über das Nötige hinaus einmal auszureizen und zu schauen, was geht. Diesen Spaß bietet der FMT, der Frequency Measurement Test. Der funktioniert so, dass ein Funkamateur eine Minute lang einen Träger präzise bekannter Frequenz sendet. Wer mitmachen will, empfängt dieses Signal und versucht mit den eigenen Mitteln, die Frequenz möglichst genau zu bestimmen. So ein FMT findet üblicherweise zweimal im Jahr statt, jeweils im April und im November. Das nächste Mal am Karfreitag, dem 18. April. Der FMT wird von dem amerikanischen Amateurfunkverband ARRL veranstaltet und richtet sich hauptsächlich an nordamerikanische Funkamateure. Gesendet wird auf 40 und 80 Metern. Die Uhrzeit ist bequem gewählt für Nordamerikaner. Eine knappe Stunde ab 2.30 Uhr UTC, also halb 5 Uhr morgens unserer Zeit. Immerhin haben wir dann eine gute Chance, dass die Signale auch bei uns zu hören sind. Wem die Sache wert ist, am Karfreitag früh aufzustehen, findet nähere Informationen auf der FMT-Webseite. Am 3. April 2024 öffnete der Deutsche Amateur-Radio-Club wieder die Türen für drei Mädchen, die im Rahmen des sogenannten Girls Day einen spannenden Einblick in die Welt der Technik und das Ingenieurwesen erhielten. Der Tag bot nicht nur eine interessante Vorstellung der Berufe des Ingenieurs, Technikers und technischen Redakteurs, sondern auch praktische Erfahrungen. So konnten die Schülerinnen selbst aktiv werden und in einem Lötworkshop ihre eigenen Lampen herstellen. Im Anschluss ging es hoch hinaus. Ein Besuch im Funkturm stand auf dem Programm, bei dem die Mädchen nicht nur die beeindruckende Technik hinter den Antennen bestaunten, sondern auch einen echten Funkkontakt nach Ungarn aufbauten. Besonders fasziniert zeigten sich die Mädchen von der Geschichte und Anwendung des Morse-Alphabets sowie den Morse-Codes. Es war beeindruckend zu sehen, wie mit einfachen Zeichen über große Distanzen kommuniziert werden kann, was sicherlich ein bleibendes Erlebnis für sie war. Die positiven Rückmeldungen bestätigen den Erfolg des Tages. Ich würde gern hier arbeiten, wenn ich älter bin. Ein klarer Ausdruck der Begeisterung und des Interesses an der Technik. Der Girls Day beim DARC hat gezeigt, wie wichtig es ist, Mädchen für technische Berufe zu begeistern und ihnen eine praxisnahe Orientierung zu bieten. Kanada plant eine Partnerschaft mit Australien, um sein neues Arctic Over the Horizon Radar oder abgekürzt AOTHR zu bauen. Es soll wichtige neue Frühwarnmöglichkeiten bieten und dazu beitragen, Radarabdeckungslücken über der immer strategischer werdenden arktischen Region zu schließen. Australien betreibt bereits mit dem Jindalee Operational Radar Network ein aus drei separaten Überhorizontradaren bestehendes See- und Luftraumüberwachungssystem. Die Anlagen, die bereits in den 1990er Jahren errichtet wurden, stehen in Queensland, Westaustralien und dem Northern Territory. Sie dienen dazu, 37.000 Kilometer weitgehend ungeschützte Küstenlinie und 9 Millionen Quadratkilometer Ozean zu kontrollieren. Laut Angaben des Herstellers BAE hat das australische System eine Reichweite von 1.000 bis 3.000 Kilometern. So hört sich das im Kurzwellenempfänger an. Die Funkamateure sehen immer neue Überhorizontradare überaus kritisch. Häufig nutzen sie Frequenzen in oder nahe der exklusiven Amateurfunkbänder und verursachen großflächige Störungen. Funkamateure und auch Hörer von Radio DARC sollten sich bei Auftauchen von Störungen mit dem DARC-Referat Intruder Monitoring in Verbindung setzen. Vom 27. bis 29. Juni lockt die größte europäische Funkfachmesse Ham Radio wieder tausende Funkamateure nach Friedrichshafen am Bodensee. Der DARC e.V. als ideeller Träger der Messe bietet wieder ein vielseitiges Rahmenprogramm. Dazu zählt seit Jahren auch das Ham Camp. Es richtet sich an Teilnehmer bis 27 Jahren, Jugendgruppen und ihre Betreuer. Eine Gelegenheit, an der Messe teilzunehmen und Gleichaltrige kennenzulernen. Das Hamcamp befindet sich direkt auf dem Gelände in einer ungenutzten Messehalle und hat Platz für 120 Leute. Im Teilnahmepaket inbegriffen sind 3 Übernachtungen von Donnerstag bis Sonntag, Eintritt zur Messe, Frühstück, Waschräume, PKW-Parkplatz an der Halle, Strom im Schlafabteil. Alle weiteren Infos und die Online-Anmeldung gibt es auf der DARC-Webseite. Das waren unsere heutigen Meldungen aus der Funkwelt. Noch ein Hinweis in eigener Sache. Noch während des gesamten Monats April laufen weiterhin Testsendungen von Radio DARC auf einer Mittelwellenfrequenz. Sendepartner ist das Museumsradio Plattenkiste aus Bad Ischl im Salzkammergut in Österreich. Dort betreibt OM Reinhard Pirnbacher, Oscar Echo 5, Tango, Papa, Mike einen Mittelwellensender mit 1 Kilowatt Ausgangsleistung. Die Sendefrequenz ist 1476 Kilohertz. Der Sendeplatz ist jeden Sonntag von 21 bis 22 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit. Um Empfangsberichte wird gebeten. Nun geht's weiter mit einem Altmeister des französischen Chansons und das ist Salvatore Adamo. Hier ist er mit einem Titel aus dem Jahr 1967 und zwar Le Néant. Darin besingt er das Chaos, die Einsamkeit und die Verlorenheit.
Faszination Amateurfunk. Eines der spannendsten Hobbys der Welt.
Im Zeitalter des Internets und der Handys braucht doch keiner mehr den Amateurfunk. Sowas hört man öfter, wenn man Leute fragt. Das ist aber eine grobe Fehleinschätzung, denn dieses Hobby ist aktueller denn je. Die digitale Signalverarbeitung mit Computern hat längst Einzug gehalten. Die Beschäftigung mit Elektronik, Antennen und Funktechnik bietet überraschende Erkenntnisse und öffnet auch so manche berufliche Karriere, zum Beispiel als Ingenieur für Elektrotechnik. Was ist Amateurfunk überhaupt? Wer sind diese Menschen, die sich damit beschäftigen? Und welche Faszination hegen sie fürs Funken? Ein Bericht von Franziska Konitzer. Wir danken dem Bayerischen Rundfunk für die freundliche Überlassung.
CQ Delta Lima 5 Golf Bravo November.
Ein paar Leuten treffen und ein paar Fotos anschauen und sie eventuell im Anschluss noch ein Lokal aufsuchen und dort nett zu Abend essen.
Bunte Sprachfetzen fliegen durch die Münchner Abendluft. Sie gehören sogenannten Funkamateuren. Um herauszufinden, wie das mit dem Funken so funktioniert, habe ich mich mit Gunnar Sirka verabredet. Er ist seit gut 20 Jahren dabei. Bisher habe ich schon herausgefunden, dass die Funkamateure sowohl auf UKW als auch auf Kurz- und Mittelwelle senden. Das deutsche Amateurfunkgesetz besagt allerdings, dass sie keine Werbung senden dürfen und keine Nachrichten. Sonst wären es, schwuppsiwupps, illegale Piratensender. Was aber machen diese Tüftler dann? Gunnar Sirka führt mich in die Welt der Funkamateure und somit hinauf ins Allerheiligste, die Relaisstation im 19. Stock auf dem Dach eines Hochhauses.
Also dieser Raum hier, der ist ja nun relativ klein, so 8 Quadratmeter vielleicht, die Wände gelb und blau gestrichen, teilweise gar nicht gestrichen. Die Decke weiß mit wahnsinnig dicken schwarzen Kabeln, die nach unten reichen. Okay, und sag mal ganz allgemein, wozu braucht man so eine Amateur-Relais-Funkstelle? Was ist der Sinn davon?
Ja, also diese Relais-Funkstelle, die wir hier haben, die dient dazu, damit wir Funkamateure uns untereinander erreichen können. Denn die Reichweite unserer SIP-Signale, die wir bisher verwendet haben oder in diesem Band verwenden, die ist nicht so hoch. Und man braucht dazu verstärkende Anlagen, in dem Fall diese Relais-Funkstelle. Da ist was.
Stromausfall wieder beseitigt. Ist ja kein Wunder, wahrscheinlich sind da oben auch gewaltige Stürme. Viel Vergnügen beim Fußballspiel. Schöne Grüße nochmal in die abendliche Runde. Und Peter, wir hören uns dann nach 21 Uhr wieder und können dann Einzelheiten auch noch besprechen.
Okay, dann lass uns das mal festhalten. Ich informiere auch die anderen noch. Und wer Lust hat, soll ja dann vorbeikommen. Servus und auf Wiederhören. DD5KI, hier war DL5MGD. Tschüss.
Tschüss, erledigt.
Gut, ich würde sagen, wir schauen jetzt nochmal ins Auto, weil von da aus funkt ihr ja auch und dann gehen wir einfach mal wieder runter. Also das Auto, das sehe ich jetzt schon, ist mit 4 Antennen gespickt. Was bringen die?
Ohne Antenne geht's nicht. Und klar braucht auch das Auto natürlich eine Antenne. In meinem Fall sind es 4 am Dach. Es muss halt gescheit gehen, wie man in Bayern sagt. Gell? Und eine Antenne reicht halt in meinem Falle nicht.
So, jetzt sitzen wir im Auto und... Wie funktioniert jetzt das Funken vom Auto aus?
Kannst du mal einschalten. Mit diesem Knopf habe ich das Relais DB0NJ geöffnet. Ja, also die Gesprächsthemen sind natürlich meistens hobbybezogen, aber klar fließt natürlich auch das Tagesgeschäft, die Familie etc.
Servus und auf Wiederhören.
Am Keller meiner Träume, die Funkgeräte stehen. Mit Antennen hoch am Himmel kann ich die Welt verstehen. Verstärker, Mikrofone, die Stimmen klar und rein. Messgeräte in den Händen, ich fühle mich niemals allein. Delta Juliet, 3 Kilo Juliet, ruf ich in die Nacht. Delta Delta 8, Juliet, Mike, die Verbindung ist gemacht. Zu jeder Zeit. QSL-Karten stapeln sich, Erinnerungen im fernen Land. Von Kontinent zu Kontinent, das Band der Freundschaft stand. Amateurfunk, mein Hobby, die Frequenzen sind mein Glück. Mit jedem neuen Rufzeichen ein weiteres kleines Stück. Delta Juliet, 3 Kilo Juliet, ruf ich in die Nacht. Delta Delta 8, Juliet, Mike, die Verbindung ist gemacht. Delta Lima 6 und die Form ist die Echo, Freunde weit und
UAP-Signale schwach. Doch die Leidenschaft, die bleibt. In jedem Ton, in jedem Wort wird ein Stück Geschichte breit. Vom Äther getragen die Stimmen dieser Welt. In meinem kleinen Funkraum wird das große Netz gesät. Delta Juliet, 3 Kilo Juliet, ruf ich in die Nacht. Delta Delta 8, Juliet, Mike, die Verbindung ist gemacht. Delta Lima 6, Uniform bis Pietro, Freunde weit und breit. Delta Echo, 2 bis wie Juliet, Kilo, im Funkverein zu jeder Zeit. So schick ich meine Grüße über Wellen weit hinaus. Mit jedem neuen Funker, ein Freund in jedem Haus. Die Frequenzen sind mein Leben, der Äther ist mein Raum. Im Herzen bin ich Funker an jedem Traum. Grüße über Wellen weit hinaus. Mit jedem neuen Funker, ein Freund in jedem Haus. Die Frequenzen sind mein Leben, der Äther ist mein Raum. Im Herzen bin ich Funker an jedem Traum. Wo schicke ich meine Grüße über Wellen weit hinaus? Mit jedem neuen Funker, ein Freund in jedem Haus.
Ich bin DG2RON, mein Name ist Ronny und wenn du die Amateurfunkprüfung machen willst, bist du hier genau richtig.
Wir vom Deutschen Amateurradioclub haben mit ganz vielen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern Ausbildungsmaterial für dich vorbereitet. Mein Name ist Matthias, Delta Lima 9, Mike Juliet.
Ich bin Michael, DL2YMR und ich produziere regelmäßig Videos zum Thema Funk und insbesondere Amateurfunk. Und on top hat der DARC und der AFU-Channel Videos produziert, damit du dich optimal auf deine Amateurfunkprüfung vorbereiten kannst. Auf www.50ohm.de findet ihr ab sofort das passende schriftliche Material für die Klasse N. Lasst uns gemeinsam durchstarten. Viel Erfolg beim Lernen!
Technik, Wissenschaft, Forschung. Interessantes mit Wolf-Dieter Roth.
Firefly Aerospace hat als zweites privates Unternehmen erfolgreich ein Raumschiff auf dem Mond gelandet. Das nannte sich Blue Ghost, blauer Geist. Die Mission startete am 15. Januar mit einer SpaceX Falcon 9 Rakete und nahm einen eher gemächlichen Weg zum Mond, der erst am 2. März um 2.34 Uhr UTC zu einer sanften, aufrechten Landung im Mare Crisium führte. Das klingt jetzt so lyrisch, aber ist nicht so trivial. Die erste private Mondlandung kam etwas schräg auf und die zweite ist völlig umgekippt und damit gescheitert. Deshalb ist das jetzt die zweite erfolgreiche. Das Raumschiff landete nur 100 Meter von seinem Ziel entfernt, nachdem es zwei Manöver zur Vermeidung von Gefahren durchgeführt hatte, die von einem visionsbasierten System zur relativen Geländenavigation gesteuert wurden. Das hat das Gelände unter dem Landegerät untersucht, um eine flache und sichere Stelle für die Landung zu finden. Was also bei Apollo 11 manuell im letzten Moment gerettet wurde, nämlich eine sichere Landung statt einem Crash, das konnte Blue Ghost automatisch durchführen, denn es war ja niemand an Bord. Danach hat Blue Ghost einige Bilder des Raumfahrzeugs und des Landeplatzes aufgenommen und eine X-Band-Antenne installiert, womit sich Fotos und andere Daten schnell übertragen ließen, innerhalb der Missionsdauer von 14 Tagen fast 120 Gigabyte. Die Mission war auf 14 Tage beschränkt, weil die Sonde nur funktionsfähig war, solange sie von der Sonne bestrahlt wurde. Nach 14 Tagen fiel dann nach wenigen Stunden der Strom aus, weil die Batterien leer waren und es ist eher unwahrscheinlich, dass die Fähre noch einmal erwacht. Es ist dann auf dem Mond auch zu kalt, dass die Elektronik noch funktioniert. Die NASA überträgt ja immer mehr Aufgaben an private Firmen. Das war hier eine solche Geschichte. Blue Ghost hat 10 Nutzlasten der NASA auf den Mond befördert. Unter anderem wurden Bohrungen unter der Oberfläche gemacht, Proben gesammelt, Röntgenaufnahmen gemacht und Experimente zur Staubminderung eingesetzt. Kurz vor dem Ende, am 14. März, hat man dann noch hochauflösende Bilder einer totalen Sonnenfinsternis aufgenommen, wenn die Erde die Sonne über dem Mondhorizont verdeckt. Und zwei Tage später war dann der Sonnenuntergang auf dem Mond das Finale. Da wollte man Daten darüber sammeln, wie Mondstaub aufgrund von Sonneneinflüssen schwebt, und man wollte auch das Leuchten am Mondhorizont ansehen, das erstmals von Eugene Cernan auf Apollo 17 dokumentiert wurde. Wenn Blue Ghost jetzt nicht mehr aufwacht, bleibt immer noch eine der Nutzlasten aktiv, ein Lunar-Retroreflektor der nächsten Generation, der Licht reflektiert. So etwas hatten auch die Apollo-Missionen hinterlassen. Mit Lasern kann damit die Laufzeit bis zum Mond und zurück bestimmt werden und damit auch dessen aktuelle Entfernung. Theoretisch könnte man das auch als Funkreflektor benutzen, aber dafür ist er eigentlich zu klein. Für EME wird bekanntlich doch der gesamte Mond verwendet und nicht nur ein einzelner kleiner Reflektor. Mit Lasern geht das aber. Die Apollo-Missionen hatten eben schon 6 solche Reflektoren hinterlassen, aber mit dem neuen Reflektor will man dann Abstandsmessungen im Submillimeterbereich erreichen können. Ein weiterer Versuch an Bord von Blue Ghost war RAD-PC, der strahlungsfeste Computer. Das ist ja nicht ganz so trivial. Während die Röhrentechnik von Sputnik 1 mit Strahlung noch gar kein Problem hatte, ging schon der erste halbleiterbestückte Telekommunikationssatellit Telstar 1 daran zugrunde. Die kurz zuvor durchgeführten Atombombenversuche im Weltall hatten ihm den gar ausgemacht. Er hat kein halbes Jahr funktioniert, dann waren die Halbleiter hin. Mit der modernen Computertechnik mit immer kleineren Strukturen ist das ein ernsthaftes Problem. Da braucht es keine Atombomben mehr, da reicht die normale Weltraumstrahlung. Dass so ein Computer von einem Moment auf den anderen nicht mehr funktioniert oder zumindest fehlerhafte Daten liefert. Die Probleme gab es ja zuletzt mit einigen Missionen, bei denen dann die Steuerung ausfiel oder manchmal auch die Elektronik. Selbst große Leistungshalbleiter können durch solche Strahlungseinschläge geschädigt werden. Der RAD-PC, der strahlungsfeste Computer, hatte deswegen eine spezielle Technik. Er enthielt nur 2 Kilobyte Datenspeicher, also eigentlich sehr, sehr wenig für heutige Verhältnisse. Der Grund ist klar, Speicherbausteine mit mehr Kapazität haben kleinere und damit strahlungsanfälligere Strukturen. Konstruiert wurde er mit einem Xilinx RTX 7 FPGA mit 4 Prozessoren. Diese liefen parallel und man hat dann am Ausgang verglichen, ob die 4 Prozessoren jeweils dieselben Ergebnisse erzeugen. Wenn einer abwich, dann wurde davon ausgegangen, dass der einen Strahlungsschaden hat, der wurde dann deaktiviert. Es lief also auf allen 4 Prozessoren dasselbe Programm. Ein spezieller Controller sollte dann sogar Hardwarefehler wieder beheben können. Eventuell hat man dann den FPGA vor Ort entsprechend umprogrammiert. Hier war es bereits spannend, ob der Computer überhaupt die Durchquerung des Van Allen-Gürtels heil übersteht. Das hat funktioniert und er hat tatsächlich bis zum Schluss die 14 Tage auf dem Mond gearbeitet. Er hat dabei auch 3 Dosimeter ausgelesen und bedient, die die Wechselwirkung zwischen der Magnetosphäre der Erde und dem Sonnenwind während der Reise zum Mond gemessen haben. Auf dem Mond selber haben sie dann Informationen über die Strahlungsumgebung des Landeplatzes gesammelt, was für zukünftige bemannte Missionen interessant sein könnte. Ein Beitrag von Wolf Dieter, Delta Lima 2, Mike Charlie Delta.
Never find, so I close.
Lange hat man überlegt, ob man auf dem Mond ein Lunar Positioning System, das Analogon zum Global Positioning System auf der Erde, einrichten muss. Also ob man Navigationssatelliten um den Mond fliegen lässt, damit man auf dem Mond navigieren kann. Die Alternative wäre ein System am Boden gewesen, so wie es mit LORAN auf der Erde gemacht worden ist auf Langwelle. Doch jetzt weiß man, das Ganze ist gar nicht notwendig. Man kann das GPS von der Erde auch auf dem Mond noch empfangen, natürlich nur auf der erdzugewandten Seite. Das hat die Blue Ghost Mondlandefähre erforscht. Sie hat während ihrer Reise zum Mond und auch auf dem Mond erfolgreich die Satellitennavigationssysteme der Erde genutzt. Dieses Modul hieß Lunar GNSS Receiver Experiment und dabei wurden die Signale des amerikanischen GPS und des europäischen Navigationssystems Galileo empfangen. China, Indien und Russland betreiben ebenfalls solche Systeme. Es gibt also für zukünftige Mondmissionen eine Vielzahl von Satelliten, die je nach dem Land, das die Mondmission losschickt, angezapft werden können. Die GPS-Ortung hat bis zu einer Entfernung von 391.000 Kilometern von der Erde funktioniert. Und wenn die Navigation auf dem Mond mit den irdischen Satellitennavigationssystemen funktioniert, dann wird vielleicht auch die Mondzeit überflüssig, die extra eingeführt werden sollte. Dann könnte hier vielleicht auch die irdische UTC über das Satellitennavigationssystem angezapft werden. Auch wenn hier natürlich die Zeitverzögerung von der Erde zum Mond ein kleines Problem darstellen könnte. Ein Beitrag von Wolf Dieter, Delta Lima 2, Mike Charlie Delta.
It's already morning. I see the sky, it's so beautiful and blue. The TV's on, but the only thing showing is a picture of you. Oh, I get up and make myself some coffee. I try to read a bit, but the story's too thin. I thank the Lord above, you're not here to see me in the shape I'm in. Spending my time.
Technik auf Radio DARC. Verstehen, was dahinter steckt.
Hallo liebe DX-Freunde und Funkamateure. Vor allem den Funkamateuren und Techniker unter Ihnen sollte Software-Defined Radio ein Begriff sein. Darunter versteht man die digitale Signalverarbeitung mittels eines Rechners. Seit 40 Jahren kennt man die softwaregestützte Kommunikation und sie hat längst Einzug in den Alltag gefunden. Jedes Smartphone, jeder WLAN-Router, jedes Autoradio empfängt heute per Software, aber auch nahezu jedes Amateurfunkgerät. Soweit, so gut. Die digitale Signalverarbeitung ist das Maß aller Dinge. Was im Alltag viele neue Funktionen ermöglicht, beinhaltet aber auch Tücken und Fallstricke, wie ich Ihnen heute mal näher bringen möchte. Nämlich dann, wenn es massive negative Auswirkungen hat. Apps und Software finden sich nämlich nicht nur in Handys, Fernsehern und Funkgeräten, sondern zunehmend auch in Autos. Das softwaredefinierte Fahrzeug ist auch die Zukunft im Automobilbau. CD-Spieler im Auto, das ist schon lange vorbei. Heute verfügen alle Neuwagen über USB-Anschlüsse. Damit kann man nicht nur Geräte laden, sondern auch Musik abspielen. Im neuen 1er BMW allerdings geht auch das nicht mehr. Die USB-Anschlüsse können keine Geräte mehr auslesen, sondern nur noch laden. Wer Musik hören will, kann das nur per Radio, Bluetooth-Verbindung oder eine Streaming-App tun. Nicht zu vergessen vom kompletten Motormanagement bis hin zu Navigationssystemen und Sicherheitsassistenten. Alles Digitaltechnik heutzutage. Nur ein paar Beispiele von vielen, die zeigen, auch Autos werden zunehmend digitaler und von Software statt Hardware bestimmt. Das ist einerseits nur logisch, schließlich ändern sich auch die Nutzungsgewohnheiten. Doch die Entwicklung weg von Hardware zum softwaredefinierten Fahrzeug hat auch massive Schattenseiten. Das zeigt sich aktuell bei der Marke Smart. Während die neuen Modelle wie der Smart Nummer 1 und Nummer 3 eine ganz neue Softwarearchitektur aufweisen, gab es beim Ende 2024 eingestellten Smart EQ einen schmerzhaften Einschnitt. Der Autohersteller stellte nicht nur die Produktion des Wagens selbst, sondern auch die App des kleinen Elektroautos ein. Mit verheerenden Folgen für die Besitzer. Tatsächlich stehen Fahrerinnen und Fahrer des Smart EQ, immerhin einer der populärsten Elektro-Kleinwagen und jahrelang ein Aushängeschild für die Firmenmutter Mercedes, nun ohne wichtige Funktionen da, wie der Ladestandsanzeige per App. Mercedes schaltete den Dienst einfach so und ersatzlos ab und schickte Fahrzeuge selbst mit dem Baujahr 2024 zurück in die Steinzeit. Dies geht aus einem entsprechenden Artikel im Nachrichtenmagazin Focus Online vom 23. Februar 2025 hervor. Die Smart Community reagierte empört. Auch die auf Vertragsrecht spezialisierte Rechtsanwaltskanzlei Stoll und Sauer schreibt dazu auf ihrer Webseite, das sei eine mögliche Einschränkung der Fahrzeugleistung und ein Vertragsbruch seitens des Herstellers. Und raten betroffenen Kunden dazu, die Sache rechtlich überprüfen zu lassen. Da der Smart EQ eingestellt wurde und es entsprechend keine Entwicklungskapazitäten für das Auto mehr gibt, sah man beim Autohersteller trotzdem keine Alternative. Denn mit einer Weiterentwicklung der App allein wäre es nicht getan. Smart müsste auch Hardwarekomponenten austauschen. Warum, erklärte Smart auf Anfrage von Focus Online so. Hintergrund der Entscheidung ist, dass die betroffenen Fahrzeuge mit einem 2G- bzw. 3G-fähigen Kommunikationsmodul ausgestattet sind. Nach der 3G-Netzabschaltung kann die notwendige Datenübertragungsgeschwindigkeit und Stabilität für die Kommunikation zwischen Fahrzeug und Betriebsservern nicht mehr flächendeckend gewährleistet werden. Weiter heißt es, leider mussten wir einen starken Anstieg von Kundenreklamationen, insbesondere hinsichtlich der Vorklimatisierungsfunktion, feststellen, für die eine stabile und direkte Kommunikationsverbindung mit dem Fahrzeug erforderlich ist. Dies ist zunehmend nicht mehr flächendeckend gewährleistet, liegt außerhalb unseres Einflussbereichs und war auch ein Grund für die Entscheidung, die App auf 2G-Basis nicht mehr weiter zu betreiben, so der Hersteller. Also, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Viele Funktionen eines modernen, softwaredefinierten Autos sind offenbar nur noch dann sichergestellt, solange es die zugehörige Infrastruktur gibt, hauptsächlich die des Mobilfunknetzes. Was ist, wenn sich das ändert? Oder wenn man mal in ein Funkloch fährt? Mich gruselt bei dem Gedanken, dass das Auto vor der Haustür künftig nicht mehr funktioniert, wenn das Mobilfunknetz zusammenbricht, etwa infolge einer Überschwemmung oder eines Stromausfalls. Oder wenn ein Hersteller pleite geht. Das ist kein rein theoretisches Szenario. Nach der Insolvenz der Elektromarke Fisker stehen die Besitzer dieser Autos nicht nur ohne Ersatzteile und ohne Support da. Selbst wichtige Funktionen sind ohne Softwareunterstützung nicht mehr gewährleistet, die Autos quasi unbrauchbar. Ein anderes Skandalbeispiel sind die Smart-Home-Lösungen der ehemaligen Siemens-Tochter Gigaset. Damit konnte man per Smartphone und App Hausgeräte steuern oder die Heizung bedienen. Tolle Sache, bis das Unternehmen in Insolvenz ging. Die Server für die Steuerungen wurden abgeschaltet, tausende von Smart-Home-Lösungen über Nacht zu Elektroschrott. Die Wut der Kunden ist groß, aber es ist nichts zu machen. Bei einer Firmenpleite laufen alle Rechte und Ansprüche überwiegend ins Leere. Ein herkömmlicher Lichtschalter an der Wand kennt solche Probleme nicht. Ob der flächendeckende Einsatz von softwarebasierten Lösungen ein Fluch oder ein Segen ist, diese Beurteilung überlasse ich Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer. Für uns Kunden bleibt die bittere Erkenntnis, dass die neueste Technik auch ein Albtraum werden kann, die Nutzungszeit eines Autos neuerdings sozusagen ein Ablaufdatum hat. Dauerte es früher viele Jahrzehnte, bis die Weiternutzung eines Autos mangels Ersatzteile zumindest schwieriger wurde, kann es heutzutage schon nach wenigen Jahren vorbei sein, beispielsweise wenn von Windows 11 auf Windows 12 abgedatet werden muss oder wenn irgendein Server abgeschaltet wird. Die Politik wäre hier dringend gefordert, einen entsprechenden gesetzlichen Kundenschutz einzuführen. Da lobe ich mir doch meine alte Benzinkiste, die noch ganz ohne Software, ohne Schnickschnack, rein mechanisch und nicht mit einer App bedienbar. Dass sie leider keinen CD-Player mehr hat, schmerzt mich hingegen sehr. Ist der CD-Schlitz doch die perfekte Stelle, um einen Halter für mein Handy zu installieren, auf dem alles läuft, was ich nicht zum Überleben brauche und doch schätze. Ich kann auch dann noch fahren, wenn ein Sturm oder Hochwasser das Mobilfunknetz unterbricht, der Server streikt oder wenn der Hersteller pleite gehen sollte. Zumindest so lange, bis das der TÜV uns scheidet. Eva Maria, DG9 MFG. DARC Radio, your favorite station. I wish that we could ride it.
seven Chevrolets. They don't make cars like they used to. I wish we still had it today. The love we first tasted, the good love we're still living, we owe it to that old 57 Chevrolet. We owe it to that old 57 Chevrolet.
Der Deutsche Amateur-Radio-Club sendet jede Woche ein DX-Magazin auf Kurzwelle. DX-Meldungen, Technik und aktuelle Berichte aus der Funkwelt. Schalten Sie ein. Infos unter www.darc.de.
Funkwettervorhersage. Einschätzung der Wellenausbreitung für die nächsten Tage.
Es ist schon überaus erschreckend, dass es mittlerweile Autos gibt, die zum Funktionieren eine Mobilfunkverbindung brauchen. Was, wenn die mal ausfällt? Bei der Kurzwelle muss man diese Angst nicht haben, denn sie ist das einzige Medium, das ohne jegliche Infrastruktur auskommt und auch kein Internet und auch keine Satelliten braucht. Diese Vorteile wissen nicht nur die Militärs zu schätzen und die Hörerinnen und Hörer von Radio DARC. Nein, es sind auch die Millionen Funkamateure in aller Welt, die das täglich ausnutzen und weltweite Kontakte herstellen. Und deshalb schauen wir uns am Ende dieses Programms nochmal detailliert die Verhältnisse in der Ionosphäre an, damit die DX-Jäger wissen, wann sie am besten einschalten sollten. Mikrofon an unseren Funkwetterspezialisten Christian Reiber, Delta Limacht Mike, Delta Whisky vom HF-Referat des DARC.
Ja, Conny, aber ganz ohne Voraussetzungen klappt es auch auf der Kurzwelle nicht. Die braucht nämlich Hirn, denn man muss erstmal mit ihr umgehen können. Knöpfchen drücken und loslegen ist es eben nicht. Und das ist ja auch Teil des Reizes, der von ihr ausgeht. Und da wäre noch die Ionosphäre. Da wurde die Achterbahn sogar noch wilder, zumindest wenn man sich die letzten Tage anschaut. Am 3. April war das 10-Meter-Band zuletzt stabil und dauerhaft offen. Seither folgen die Tage einem von zwei Mustern. Nach dem einen lässt die Muff so leidlich ein paar Stunden 10 Meter öffnen. Das war am Sonntag, Dienstag und Donnerstag der Fall. An den anderen Tagen ist daran gar nicht zu denken. Das Muff-Maximum liegt dann deutlich unter 25 MHz und zeitweise sogar so niedrig, dass das 15-Meter-Band Probleme bekommt. Was ist da los? Schaut man sich die erdmagnetische Unruhe an, findet man schon einen guten Teil der Erklärung, denn die ganze Woche über herrschte eine wirklich turbulente Magnetik. Die Messkurven der Satelliten, die ständig den Sonnenwind beobachten, zeigen den Grund. Der weht nicht mehr ruhig dahin, sondern ändert oft mehrmals am Tag abrupt Richtung, Geschwindigkeit und Dichte. Darüber hinaus stellt die Ionosphäre weiter auf Sommer um und das bedeutet zwar längere Öffnungszeiten, aber eben nicht mehr für die Bänder am oberen Ende der Kurzwelle. 10 Meter wird sich auch deswegen jetzt immer rarer machen und 15 Meter bis zum Herbst die Rolle des höchsten, sicher öffnenden Kurzwellen-Amateurfunkbandes überlassen. Die tendenziell abnehmende Sonnenaktivität hilft da auch noch etwas mit, wenngleich wir uns nach wie vor in soliden Regionen befinden. Aber die Fluxkurve ist seit Jahresbeginn deutlich ruhiger geworden. Gut erkennt man das am 90-Tages-Durchschnitt des solaren Flux. Dieser Wert hatte seinen bisherigen Höchststand Anfang September letzten Jahres bei knapp 230 Einheiten. Seitdem ist er kontinuierlich abgebröckelt auf nunmehr 175 Einheiten. Ist das ein Signal, dass das Aktivitätsmaximum hinter uns liegt? Die Experten diskutieren das und es gibt, wie so oft, sowohl Befürworter als auch Gegner dieser These. Letztere verweisen darauf, dass die letzten Zyklen allesamt zwei Maxima hatten. Das zweite trat in der Regel im sechsten Jahr des Zyklus ein. In dem befinden wir uns gerade. Das späteste Maximum gab es dabei 66 Monate nach dem vorangegangenen Minimum. Das wäre nun der Juni 2025. Mal sehen. Viele aktive Regionen verabschieden sich jetzt von der uns zugewandten Sonnenseite und noch gibt es keinen adäquaten Ersatz. Für die nächsten Tage bedeutet das schwächere Sonnenaktivität. Der Korridor liegt für die nächste Woche bei 135 bis 180 Einheiten. Der unstete Sonnenwind hat noch kein Ende, wenngleich es in den nächsten Tagen weniger ausgedehnte Quellen geben wird, die ihn speisen. Da kommt etwas Hoffnung auf stabilere Bedingungen auf. Bis 15 Meter öffnen die Bänder sehr sicher, was darüber sein wird, muss man wirklich von Tag zu Tag sehen. Auch ein 10 Meter Tag ist weiter drin, aber eben nur noch vielleicht. Nachts liegt die Muff wieder tiefer, für 30 Meter reicht es aber noch. Solange der Sonnenwind so stark schwankt, schafft er immerhin auch überraschende Ausbreitungen in den sogenannten positiven Phasen. In Sachen Sporadik E hat sich noch nichts getan, aber so langsam steht auch das wieder auf dem Plan. Und bei den Meteorschauern ist die Winterpause nun auch vorbei. Die Lyriden sind unterwegs und werden am 22. April ein recht scharfes Maximum ausbilden. Good DX.
Das war's nun für heute. Wir sind leider schon wieder am Ende von Radio DARC angelangt. Die Sendung der vergangenen Stunde war ein Programmbeitrag des gemeinnützigen Deutschen Amateur-Radioclubs im Rahmen der Sendefolgen unserer Übernahmepartner. Redaktion und Musikauswahl hatte Rainer Englert, Delta Foxtrot 2, November Uniform. Wir hoffen, die Sendung hat Spaß gemacht. Wenn ja, sagen Sie es doch einfach weiter. Wenn Sie wollen, hören wir uns nächste Woche wieder. Gleiche Zeit, gleiche Frequenz. Radio DARC sendet seine Programmbeiträge europaweit in einer Hauptsendung immer sonntags ab 11 Uhr Lokalzeit auf seinen zwei Kurzwellen 9670 und 6070 kHz über die Sendepartner Encompass Media aus England und Channel 292 in Ingolstadt. Zusätzlich werden unsere Sendungen von mehreren Sendepartnern übernommen und auf UKW, DAB, per Webstream und als Podcast verbreitet. Nähere Infos hierzu auf der Radio DARC Webseite. Für Empfangsberichte erhalten Sie auf Wunsch gern eine QSL-Karte. Schreiben Sie uns einfach eine E-Mail an radio@darc.de. Nochmal: radio@darc.de. Auf Wiederhören. Moin, tschüss, servus und 73. Gut DX. Bis zum nächsten Mal.